Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nummer auf. Dropbox. Ach so, weitere Informationen zu Cookies will ich jetzt einnehmen.
Vielleicht können Sie den Download pausieren.
Weiß ich nicht, normalerweise bricht er dann ab, ne?
Er macht es ab, weil Sie das Buch nicht sehen. Das ist ja dann nichts. Natürlich, ja.
Stopp.
Genau. Ja.
So. Und jetzt? Scheiße.
Kannst du mal aktualisieren?
Wie aktualisieren? Jetzt habe ich natürlich zwei laufen.
Ja, den zweiten.
Welchen denn?
Den,
ne? So, eigentlich müsste das jetzt sein. Ja, ich habe ihn. Und jetzt einfach mal abfahren. Ich weiß. Ja, super.
Wollen Sie das am Anfang jetzt spielen oder?
Ich meine, ist noch niemand da, ne?
Alles da, im Video keine Zuhörer.
Nur keine Zuhörer. Insofern ist alles ein bisschen blöd, oder? Was machen wir jetzt?
Ein Zuhörer.
Nein, zwei.
Zwei. Die Gattin noch. Ja. Ganz durch ist. Dann machen sie. Der lädt jetzt gerade noch.
Der lädt noch, okay.
Der lädt bis da. Gibt ein paar Minuten. Also. Ja, glaube ich auch. Aber wenn ich den jetzt, wenn ich jetzt abspiele, lädt der nicht weiter, oder? Doch. Besser ist nicht, ne? Ja, ja, besser nicht. Ja, frag mal die Jungs. Macht er trotzdem. Dann lasse ich jetzt laufen. Ich glaube, der ist geladen. Der ist jetzt in einem durchgelaufen. Haben wir da jetzt eine gute... Ich nehme das. Ja.
Fangen wir an?
Ja, wir fangen jetzt an.
Auch wenn so wenige von Ihnen gekommen sind, guten Morgen, meine Damen und Herren, werden Sie vielleicht Zeuge sein der Premiere eines Buches, von dem die Welt vielleicht in einiger Zeit sagen wird, es war das Wichtigste auf dieser Leipziger Buchmesse. Ich bin der Verleger des Buches, ich wage diese Behauptung. Es geht um Russland. Am Sonntag wird in Russland gewählt. Im Sommer ist dort die Fußball-Weltmeisterschaft. In den letzten Tagen begann das gegenseitige Boykottieren. Dass Herr Putin gewählt wird, steht außer Frage. Die Frage ist nur, ob mit 70, 80 oder 90%, dass nicht alle in Russland damit einverstanden sind und so denken wie er und seine Mitstreiter, beweist eindrücklich dieses Buch, was wir Ihnen heute vorstellen, geschrieben von einer Autorin, die zur ersten Garde des deutschen Journalismus zählt, Birgit Pfirnig. Kennen Sie vielleicht aus dem Fernsehen, sie leitet den Weltspiegel, ist Korrespondentin der ARD in Moskau, vielfach prämierte und ausgezeichnete Journalistin. Ihr Einsatz für Menschenrechte ist unerreicht. Liebe Frau Pfirnig, ich gebe Ihnen das Wort. Stellen Sie das Buch vor. Vielen Dank.
Ja, der Schnee hat uns ja jetzt leider hier ein bisschen aus der Bahn geworfen. Trotzdem freue ich mich, dass Sie da sind. Dieses Buch ist entstanden. Ildar Radin ist, das zeigt dieser Film, den ich vielleicht gleich auch noch mal kurz zeigen werde, als Aktivist, als russischer Aktivist für Menschenrechte, für das Abholzen von Wäldern, gegen die Müllkippen, die rund um Moskau entstanden sind, eingesetzt hat. Aufgrund seines Einsatzes ist er inhaftiert worden. Die Genese dazu war, nachdem Putin 2012 an die Macht kam, hat er das Versammlungsrecht nach und nach eingeschränkt. Und es gab immer weniger Leute. Am Anfang gab es noch so etwas, das nannte man Strategie 31, nach dem Paragraphen 31, der das Versammlungsrecht in der russischen Verfassung dem Volk garantiert. Nachdem das immer mehr eingeschränkt wurde, mit einem Gesetz 212.1 wurde das so eingeschränkt, dass man nur noch sogenannte Pickets, Einzelpickets machen durfte. Und es wurden immer weniger Leute auf den Straßen, die sich für eben die besagten Themen wie Umweltschutz etc. eingesetzt haben. Und Ildar Radin hat das gemacht im August, also nach dem Ukraine-Krieg 2014, ist er auf die Straße gegangen und hat mit Plakaten, die Sie da oben sehen, und jetzt sehen wir sie nicht mehr, hat er demonstriert und ist daraufhin zu 3 Jahren Strafkolonie verurteilt worden. Das war ein Hammer. Dieser ganze Prozess war eine einzige Farce das ist auch belegt worden in diesem Buch. Und er ist eigentlich nur rausgekommen, weil er am Ende die Folter, die er drin im Lager erlebt hat, geschildert hat, seiner Frau geschildert hat. Die hat für Öffentlichkeit gesorgt und daraufhin ist er dann früher rausgekommen als eben die besagten 3 Jahre. Er bricht dieses Schweigen, das eben um diese Strafkolonien, die gibt es eben bis heute noch in Russland. Er bricht dieses Schweigen und beschreibt, was ihm im Straflager als politischer Gefangener widerfahren ist. Ich lese da mal ein paar Passagen für Sie, damit Sie so ein bisschen so einen Eindruck kriegen von dem Buch. Verurteilter Dadin, warum benimmst du dich so unkooperativ, fragt einer der Wärter. Ljubes Verherrlichung des Krieges, Ljube ist eine Rockband, eine russische Rockband. Ljubes Verherrlichung des Krieges dröhnt in voller Lautstärke durch den Strafisolator. Flugzeuge fliegen, Panzer brennen, wir haben Moskau und den Arbat im Rücken. Bataillone, gebt Feuer. Die Wärter stehen jetzt vor mir, reißen mich an den Armen hoch und zerren an ihnen. Die Schmerzen werden immer schlimmer. Er hat meine Schulterklappe abgerissen, ruft einer der Wärter. Daraufhin legen sie mir Handschellen an. Dann stülpen sie mir eine Mütze, eine Schapka über das Gesicht und ich bekomme schreckliche Angst. Was haben sie mit mir vor? Plötzlich spüre ich, wie mir jemand die Hose runterzieht. Jetzt habe ich nur noch eine lange Unterhose an. Im nächsten Moment schleppen sie mich nach draußen und zwingen mich dort auf die Knie. Dann spüre ich, wie sie mich langsam hochheben und an den Handschellen aufhängen. Gerade noch kann ich mit den Fußspitzen den Boden berühren. Dabei lachen die Männer, während ich schreckliche Schmerzen in den Schultern und Handgelenken spüre. Dann streifen sie mir auch noch meine Unterhose herunter. Du wirst jetzt gefickt, sagt einer der Wächter. Wen wollen wir holen? Venja? Oder einen anderen Häftling? Sie lachen lautlos und machen sich über mich lustig. Du hast noch eine Chance, das alles hier zu stoppen. Du kannst noch Nein sagen zum Hungerstreik und dir weitere Schmerzen und eine Vergewaltigung ersparen, wird mir angeboten. Nach einer weiteren Minute gebe ich schließlich auf, unfähig, die Schmerzen länger auszuhalten. Sag lassen. Einverstanden, rufe ich ihnen zu. Ja, ich bin bereit. Ich mache alles. In diesem Moment haben sie meinen Widerstand gebrochen. Einer der Wärter geht kurz raus, kommt zurück und sagt mit sadistischem Unterton: Leider hat die Verwaltung gesagt, es sei zu spät. Jetzt müssen wir auf einen Anruf warten. Nur der Leiter kann das hier noch beenden. Und so hänge ich weiter an diesen mörderischen Handschellen. Die Schmerzen durchdringen meinen ganzen Körper. Ich kann nicht mehr richtig atmen. Sämtliche Muskeln in meiner Brust haben sich mittlerweile verkrampft. Ein taubes Gefühl breitet sich von meinen Händen bis in die Unterarme aus, weil sie so angeschwollen sind. Die Schultern sind bis zum Zerreißen angespannt. Unter der übergestülpten Schapka erkenne ich durch einen schmalen Schlitz meiner Hose und die Unterhose auf dem Boden und versuche, sie unter meine Füße zu schieben, damit ich wenigstens etwas Halt bekomme. Dann erinnere ich mich, dass man bei zu starken Schmerzen schnell ohnmächtig wird. Also versuche ich, mich fallen zu lassen, um ohnmächtig zu werden. Ich weiß nicht, wie lange diese Tortur schon dauert. Die Morgenkontrolle ist schon fast beendet. Mit der Musik von Ljube werden die Häftlinge immer zwischen 8 und 9 beschallt. Verzweifelt versuche ich, mich wieder mit den Zehen abzustützen. Aber mittlerweile tun auch meine Waden weh. Am schlimmsten ist es aber in den Schultern. Es ist der Schmerz, der die Leute bricht. Mich treibt es fast in den Wahnsinn. Und deshalb bitte ich sie voller Verzweiflung: Ich mache alles. Ich mache alles. Nur bindet mich endlich los. Ich höre jemanden auf mich zukommen und flehe: Bitte, bitte, bitte. Ich will schreien, merke aber, dass ich kaum noch einen Ton herausbringe. Du musst deinen Hungerstreik einstellen, dich beim Natschalnik entschuldigen. Natschalnik ist der Chef. Bitte, bitte, ich flehe euch an, mehr bringe ich nicht mehr heraus. Nach einer Ewigkeit spüre ich, wie sie zunächst meine Hand losbinden. Durch den schmalen Schnitt unter der Schapka sehe ich, dass mein Arm einfach an mir herabfällt und wie ein Fetzen an mir herunterhängt. Ich kann ihn nicht mehr bewegen. Er fällt gleich um. Er fällt gleich um, sagt einer der Männer, während er mit den zweiten Armen losbindet. Aber irgendwie halte ich mich auf den Beinen. Du musst dich jetzt entschuldigen. Entschuldige dich und blick dabei in die Kamera. Ich entschuldige mich, bringe ich leise hervor. Wofür? Fragt der Wärter. Für mein Benehmen, stammle ich mit letzter Anstrengung. Er ist zufrieden, bringt mich zunächst ins Durchsuchungszimmer und dann in meine Zelle. Also dieses ist der Moment, wo Ilda Dadin eben nach Wochen, wo er in Untersuchungshaft gewesen ist, im Straflager angekommen ist und sofort von den Wärtern bearbeitet wird. Auf dem Weg dahin, die Zugfahrt dahin, hat er noch gedacht, er müsse vor den Häftlingen Angst haben. Er hat sich auch ganz zurückhaltend, also er ist eher ein zurückhaltender Mensch. Ilda Dadin ist eigentlich ein Wachmann. Er ist jemand, ich sag mal so im besten Sinne der Sowjetunion, jemand, ein Autodidakt, der sich selbst seine politische Bildung sozusagen nach und nach erarbeitet hat. Und während seiner politischen Aktionen nicht wirklich damit gerechnet hatte, dass er so hart bestraft wird mit 3 Jahren Strafkolonie. Und was er dort erfährt, ist eben sofort eine ganz harte Behandlung. Wie sich dann später herausstellt, ist das die Behandlung, die eben politischen Häftlingen widerfährt. Da gibt es ganz bestimmte Lager eben in Russland, die eben für die politischen Häftlinge gedacht sind. Und diese Aktion war eben dazu gedacht, ihn zu brechen. Er geht dann, ich lese mal kurz nochmal weiter, er wird dann zum Lagerleiter geführt, Leonid Kosiev. Kosiev mustert mich skeptisch, während er meinen Vortrag hört. Was denkst du, wer du bist? Wie wagst du es, dich so zu benehmen? Ich brauche hier keine Revolutionäre, sagt Kosiev. Ich dulde hier nur Leute, die gehorchen. Was bildest du hier ein? Hier saßen schon Gouverneure und Millionäre. Damit meint er wahrscheinlich den milliardenschweren Oligarchen Michail Chodorkowski, der hier von 2011 bis 2013 inhaftiert wurde. Bald wird auch Nawalny kommen, prahlt er zufrieden, so als stünde er in direktem Kontakt mit dem Kreml. Und dies wäre schon eine abgemachte Sache. Er spricht über Nawalny, den Oppositionspolitiker, so, als ob er bereits entschieden sei, dass er hierher nach Karelien ins Straflager kommen würde. Und ganz allgemein redet er so, als könne er mit den Menschen umspringen, wie es ihm passt. Also vielleicht nur so weit. Das ist etwas, also Michail Chodorkowski, wie gesagt, hat in diesem Straflager in Karelien, er war ja in Sibirien am Anfang und später dann in Karelien. Es ist ein Straflager, was überhaupt nicht so, sag ich mal, auf der Karte der Menschenrechtsaktivisten war. Man muss dazu wissen, es hat Jahre, 10 Jahre gedauert, bis es sogenannte Kontrollkommissionen in Russland gegeben hat, die eingeführt wurden, die eben sich um die Straflager und die Gefängnisse kümmern. Das ist etwas, was, also sie haben sich da dem britischen Modell genähert und haben diese Vorgaben angenommen. Heute ist es aber leider so, also am Anfang 2009 wurden die eingeführt, unter Medvedev übrigens, der eben auch Anwalt ist und der da versucht hat, eine etwas liberalere Linie reinzubringen. Heute ist es so, dass da nicht mehr wie früher Menschenrechtsaktivisten oder Menschenrechtler, Anwälte diese Kontrollgremien besetzen, sondern das sind meistens ehemalige Leiter von Gefängnissen und Polizisten, die dann ja brav ihre Runden drehen und Berichte schreiben. Vielleicht haben Sie aber Fragen. Ich will Sie nicht überrollen. Ja, vielleicht mache ich das noch, damit Sie ein bisschen besseren Eindruck bekommen. Ist der jetzt, können wir den abrufen? Ja, warten Sie. Mach einfach. Entschuldigung. So, damit Sie ein bisschen besseren Eindruck über die Aktionen, die Al-Dadadin gemacht hat, vielleicht dieser Film. Also diese Umarmung, die Sie da sehen, das ist der Empfang, den ihn Aktivisten gemacht haben im Sacharow-Zentrum. Das Sacharow-Zentrum ist in Moskau sozusagen ein Treffpunkt für Oppositionelle, steht massiv unter Druck und auch die Menschenrechtsorganisation Memorial, die dort immer wieder Veranstaltungen macht, Die haben ihn damals eingeladen. Also er kam aus der Haft auch da. Er war freigesprochen. Es ist dann alles sehr schnell gegangen, nachdem er gemerkt hat, es gibt sehr viel Gegenwind international. Ich glaube, nur die Öffentlichkeit hat ihn eigentlich gerettet. Seine Frau hat diesen Brief von ihm aus der Haft, wo er ihm diese Bedingungen beschrieben hat, öffentlich gemacht über Facebook, über V-Kontakt hier, über Reporter ohne Grenzen und diverse Organisationen haben da mitgemacht. Es gab eine Suchaktion, wo eben namhafte Politiker und Literaten ihn gesucht haben zwischendurch, weil man hat ihn dann auch verschwinden lassen über mehrere Wochen. Und da war klar, man muss jetzt irgendwas machen und eigentlich wollte man ihn dann nur noch loswerden, so schnell wie möglich. Aber als dieses Urteil dann schon aufgehoben war, hat es noch Tage gedauert. Da sehen Sie dort, wie Nastja, seine Frau Satova, wartet und wartet und wartet, dass er endlich befreit, also rauskommt. Und der Hintergrund dazu war, es war kurz vor dem 27. Februar, Nemzows Todestag, und es war klar, es wird eine große Demonstration geben. Und natürlich hatten alle darauf gehofft, dass Dadin vor den Anwesenden, wenn nicht an der Brücke, wo Nemzow umgekommen ist, dann an einem anderen Ort reden würde. Und die haben das so verschleppt, dass er quasi erst an dem Sonntag selbst rausgekommen ist. Und dann war er natürlich völlig fertig. Also wir waren dort, wir haben das gedreht, ich arbeite für die ARD. Und er war natürlich total gezeichnet. Da kam ein Mann raus, der wirklich, der hat gestammelt, der hat Faden verloren, der war wirklich traumatisiert. Und das hat Tage gedauert. Der ist dann auch erst mal mit seiner Frau abgetaucht, eine Zeit lang, bis der überhaupt wieder reden konnte. Das hat auch die ganze Arbeit an dem Buch zum Teil auch schwierig gemacht, weil durch diese Erzählungen war das wie so eine Retraumatisierung. Also es war nochmal, also ich habe mit traumatisierten Menschen schon gedreht und Filme gemacht und dachte, ich habe da schon Gefühl für, aber das war bei ihm jetzt nochmal wirklich heftig, sehr, sehr heftig. Sodass wir einen Durchgang gemacht haben und dann eigentlich nochmal von vorne anfangen konnten, weil erst dann konnte er es zulassen, bestimmte Dinge auszusprechen und zu sagen. Also deswegen, ich habe versucht, auch seine Sprache zu treffen. Das sind wirklich sehr aufwühlende Passagen, manchmal schwer auszuhalten, die er da beschreibt. Also das ist wirklich mit Musik, die werden den ganzen Tag beschallt und er ist im Strafisolator, weiß überhaupt nicht warum, ihm werden Rasierklingen untergeschoben, damit man Gründe hat, um ihn wegzusperren. Die wollten natürlich verhindern, dass sich die Politischen da irgendwie untereinander irgendwie zusammentun. Und es ist ein System, was dahinter steckt.
Wir haben natürlich versucht, Herrn Dadin auch hierher zu bekommen, zur Leipziger Messe. Intensiv versucht, es war nicht möglich, er durfte nicht ausreisen. Liebe Frau Pfirnig, wie würden Sie die Situation in Russland beschreiben vor den Wahlen in diesem Jahr? Wir wissen alle, gestern wurde Boykott hin, Boykott her, Ausweisung. Wir erleben hier eine dramatische Zeit und vielleicht ist das diejenigen von Ihnen, die hier gekommen sind, Zeuge des Beginns einer sehr, sehr kalten Eiszeit. Wie ist die Situation insgesamt?
Ja, die Eiszeit beschreibt das wirklich sehr gut. Also ich bin jetzt vor den Wahlen viel in Russland rumgereist, auch in die alten Monostädte, die sogenannten Monostädte, und habe zum ersten Mal gespürt, dass die Leute, also ganz viele, sagen, 18 Jahre, es reicht, es geht ihnen schlecht, sie haben, also wirtschaftlich steht Russland nicht gut da, wenn man durch das Land reist. Es gibt ein paar Orte, Kaluga oder so, Herr Platzek redet da immer sehr gerne von, wo die Automobilindustrie ist, aber das sind ein paar. Dann gibt es ein Titan Valley, aber in Wirklichkeit, diese alten Monostädte, den Menschen geht's ganz schlecht. Die sagen alle, das, was wir hier haben, ist aus der Zeit der Sowjetunion. Und auch das ist nicht alles gerettet. Die Kindergärten nicht, die Krankenhäuser nicht, etc., etc. Also den Leuten geht es nicht gut. Trotzdem werden ganz viele, auch jetzt, durch diese ganze Situation, sich wieder hinter Putin stellen. Davon bin ich überzeugt. Also vor allem auch Rentner. Weil das Problem ist Folgendes. Die Jungen, die jetzt, die sich übers Internet informieren, denen ist klar, sie wollen wandeln. Sie wollen Wandel, sie wollen, dass die Zivilgesellschaft endlich anerkannt wird. Also die Zivilgesellschaft in der Zeit, in der ich jetzt da war, ich bin jetzt seit fast vier Jahren in Russland, der Zivilgesellschaft wird die Luft zum Atmen genommen. Also da wird, also ich meine, mit dem Agentengesetz,
da sind die letzten kleinen NGOs, die in Dörfern sind, haben Angst, dass sie vielleicht eine Prüfung haben und dann hören die einfach ihre Arbeit auf. Sie haben Angst, ja? Die Leute ducken sich lieber ab. Ich glaube, dass damit ganz hart, also eine Wiederwahl ist klar. Viele haben jetzt aufgerufen zu einem Boykott, weil sie sagen, das ist einfach nur eine Farce. Also man muss sich vorstellen, ich schätze jetzt mal, eine vorsichtige Schätzung, 87% der Airtime, also der Medienaufmerksamkeit gilt Putin. Putin ist jetzt in den letzten 5 Wochen, wenn man so will, quer durchs Land gereist. Er ist der Landesverräter, er ist wie ein Zar. Also ich habe ganz viel, also ich habe in Orten gedreht, Tula, südlich von Moskau, 180 Kilometer, da leben die Leute in zugigen, also Lehrerinnen, die 50 Jahre gearbeitet haben, in absoluter Armut. Die Gasleitung führt außen dran vorbei. Die sind noch nicht mal an diese Gasleitungen angeschlossen. Aber alle sagen, wenn Putin das wüsste, also verstehen Sie, es ist wie ein Zar, wenn der Zar doch nur überall im Land sein könnte. Also die Situation meines Erachtens ist, ich glaube nicht, dass es wirtschaftlich, da sind keine Mittel, da sind einfach keine Mittel. Und wenn man jetzt auch das hört, was da jetzt sich anbahnt, glaube ich nicht, dass da noch irgendwelche Ressourcen sind, die man mobilisieren könnte. Der Rentenfonds ist geplündert. Aber wie gesagt, diese Situation jetzt mit Großbritannien, die Sie da ansprechen, spielt ihm leider in die Karten, weil es ist einfach im Augenblick klar, das ist, es wird als quasi Komplott gegen Russland gewertet.
Jetzt findet im Sommer die Fußballweltmeisterschaft in diesem Land statt. Wollen Sie mal prophezeien, wie das aussehen wird?
Das ist natürlich schwierig. Also sagen wir so, die Stadien sind top, bis auf Samara sind alle Stadien fertig und überhaupt, also gar kein Problem. Da sind ja sehr viele Migranten, haben die gebaut, Tadschiken, Usbeken. Und das war sicherlich eine sehr, da wird er sich nicht die Blöße geben. Das ist die teuerste WM, die es geben wird. Und hier ist ja auch immer wieder die Rede jetzt bei diesem Konflikt, dass Großbritannien das nur aus Neid gemacht habe, diese Beschuldigungen, weil die haben sich ja gleichzeitig beworben, Großbritannien und Russland. Die wird über die Bühne gehen. Natürlich ist jetzt schon, das ist etwas, was, glaube ich, dem Kreml an die Substanz geht gerade. Die Vorstellung, dass da jetzt ein paar, dass die Königsfamilie nicht kommt, ist, glaube ich, nicht so schlimm. Aber man weiß ja nicht, wie es jetzt weitergeht. Und weil das ist das Event, auf das alle hinfiebern. Also die Stadt Moskau wird herausgeputzt, da gehen alle Gelder rein. Also da legt man großen Wert drauf.
Wir gehen mal davon aus, dass alle Mannschaften hinfahren, wobei die ersten Satiren gestern schon zu lesen waren, dass einige nicht hinfahren. Mal schauen, was bis dahin passiert. Wir müssen leider zum Ende kommen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind. Frau Pfirnig signiert gerne draußen das Buch. Das ist eine Lektüre, die sehr unter die Haut geht. Von denjenigen von Ihnen, die Solzhenitsyn gelesen haben, den Gulag, das ist der neue Gulag. Es ist noch härter. Ja. Es ist noch erschütternder. Und dass es solche Menschen gibt wie Ilda Dadin, ist etwas, was mir größten Respekt abverlangt. Und ich denke, wir sollten alle sehr, sehr wachsam sein, was in den nächsten Wochen und Monaten geschieht. Vielen Dank für Ihr Kommen. Draußen gibt es das Buch zu kaufen. Frau Pfirnig signiert sehr gerne. Sie fliegt heute Abend zurück nach Moskau und berichtet von den Wahlen im Weltspiegel. Achten Sie darauf, sie kam erst gestern aus Moskau, um ihr Buch hier vorzustellen. Insofern freut es mich sehr, dass trotz des Unwetters in Leipzig so viele von Ihnen gekommen sind. Dankeschön.
Datum ist der 17., ne?
Kommen Sie, wir gehen nach draußen, ich komme.
Ja.
Kann der aus dem Lager überhaupt prinzipiell schreiben? Nein.
Nein, hat er auch
an
nicht.
Bekannte, Verwandte und so wird alles kontrolliert.
Alles. Wie hat er das geschafft? Ja, wie in seligen Zeiten. Der hat das gut. Oh, wir müssen ihn. Ja, ja. Der hat das nur geschafft, fragen, weil sein Anwalt ihn besucht hat. Der hat ihn
auch gesehen. Das ist auch das alte Glas hier.
Nein, kann man das da rüber machen?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.